dieses Seminar für Offenbarung 9 ist eine sehr große Herausforderung für uns. Weil man kann das so deuten, man kann das so deuten. Mal gucken, was wir zum Schluss fertig gekriegt haben. So, vor langer Zeit habe ich das schon mal gemacht. Ich habe die ganze Offenbarung schon mal gemacht, das ganze Offenbarungsseminar an 6 Samstagen hier. So, das war damals schon eine Arbeit von 6 Wochen, wo ich mich da reingekniet habe. Und jetzt für diese paar Verse habe ich mich bestimmt eine ganze Woche reingekniet. Weil das so enorm wichtig ist, weil das so viel darüber geschrieben wird und gedacht wird, und um was geht es denn wirklich? Und wir wollen auf den Grund gehen, um was geht es wirklich. Und ich nannte das damals kennzeichnungspflichtig. Also ihr wisst, was Kennzeichnungspflicht ist, ja? Alle Lebensmittel, Gefahrengute, Transporter und so weiter, es ist alles kennzeichnungspflichtig. So, und ich habe euch hier mal so Notizblätter gemacht, ich weiß, dass ihr alles selber habt, aber so, dass ihr mal zumindest auch den Text vor euch habt, und zwar, ich zitiere meistens aus der Elberfelder, sondern aus der Sternübersetzung, die vom Hebräischen her gedacht ist. Wenn es mehr sind, einfach wieder zurückgeben.
Möchte jemand eine Schreibunterlage?
Ja, bitte, das wäre dir. Oh ja.
Kulis sind da vorne, wenn einer keinen hat.
Da vorne auf dem Rücken ja auch.
Wenn einer, wie hat es geheißen, wenn einer keine Bibel hat, soll er sich nehmen, dann einsetzen deine Hand.
Wenn Sie gerne kommen. Wer hat noch was? Ich
krieg auch keine Sprache dazu. Aber zuerst lese ich nochmal aus Maleachi was vor, was nämlich auch damit zu tun hat. Maleachi ab Vers 13. Nochmals zu den Bibeln, zu den Aufteilungen, wie es oft so aufgeteilt ist. So, es gab es ja früher alles nicht, das wisst ihr ja. Und die Gefahr ist, dass wenn man bis zu einem gewissen Abschnitt liest und dann kommt eine Überschrift, dann denkt man, es ist jetzt zu Ende und jetzt kommt was Neues. Aber das ist dem nicht so. Also ihr müsst immer aufpassen, vor allem wenn dann da steht deshalb, so dann sollte man nachschauen, warum da deshalb steht. Oder deshalb da steht. Ja? Amen. So. Also ich lese jetzt mal einfach mitten vom Kontext her, weil es wichtig ist, was nachher kommt. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscher? Also manchmal gehen wir schon in Trauer einher, oder? So, aber es war von Gott eigentlich so nicht gedacht. Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr, der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweige übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen, umherspringen wie Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, sie werden Staub unter euren Fußsohlen sein, an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Ja, wie oft denken wir, was soll das Ganze, was mache ich denn so? Komm, seid mal ehrlich, wem geht es manchmal so? Was machen wir denn überhaupt so? Ja? So und so glaube ich, dass der Herr das weiß und dass es auch aufgeschrieben wird. Hört sich jetzt ein bisschen mit Druck an, aber wir müssen schon ein bisschen aufpassen, wo unser Gemüt und unsere Umstände uns hinführen, dass wir uns nicht gegen Gott wenden. sondern am Tag dessen, wenn der Herr wiederkommt, oder schon vorher, wird es eine Zeit geben, wo der Herr sich dessen erinnert, dass wir ihm gedient haben. Auch unter widrigen Umständen. Und vor allem da. Amen.
Amen.
So, ich lese es jetzt mal vor. Einfach mal durch. Offenbarung 9, 1 bis 6. Der fünfte Engel ließ seinen Schofar erschallen. Und ich sah einen Stern, der war aus dem Himmel auf die Erde gefallen, und er erhielt den Schlüssel aus dem Schacht, zu dem Schacht, der in den Untergrund hinabführte. Er öffnete den Schacht des Abgrunds, und es stieg Rauch aus dem Schacht empor, wie der Rauch aus einem riesigen Ofen. Die Sonne verfinsterte sich, wie auch der Horizont, durch den Rauch aus dem Schacht. Da kamen aus dem Schacht heraus Heuschrecken auf die Erde, und sie erhielten Macht, wie Macht die Skorpione auf der Erde haben. Sie wurden angewiesen, dem Gras auf der Erde keinen Schaden zuzufügen, weder den grünen Pflanzen noch den Bäumen, sondern nur den Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf den Stirnen trugen. Den Heuschrecken wurde nicht erlaubt, sie zu töten, sondern nur ihnen 5 Monate lang Schmerzen zuzufügen. Und der Schmerz, den sie verursachten, war wie der Schmerz eines Skorpionstachels. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, aber ihn nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Das ist ein ganz heftiges, gewaltiges Teil, was da auf die Menschheit wartet. Ja? Und frag dich mal, nach was hältst du, wenn du das alles siehst, Ausschau? Was sind es diese Heuschrecken? Oder was sind es die Geister? Oder was auch immer das ist, was uns da plagt? Willst du wissen, was das wirklich ist? Okay, mag das für später.
So, das nächste Seminar.
Das nächste Seminar. Eigentlich steht da alles drin, was wir wissen sollten, was wir wissen müssen. Das andere ist Beiwerk. So, aber was ist für uns das Beiwerk und was ist für uns der Schlüssel von dem Ganzen? Das ist ja je nachdem, wie wir unsere Gesinnung haben, welchen Hintergrund wir haben, wie wir geprägt sind, was uns wichtig ist. Ich habe hier mal, als ich das erste Seminar gemacht habe, vom Jörg das Buch gekriegt, von einem Karl Hartenstein. Und das sind so die Leute von der ganz alten Schule, so die so nach dem Krieg aufgebaut haben. Aber wenn du das liest und wenn ich heute darüber nachdenke, was heute die Gelehrten sagen, so die sind sehr geprägt von, ja, wir müssen uns halt demütigen, wir müssen halt unten, ganz unten sein und so weiter. Das ist eine ganz andere Mentalität noch ein Verständnis vom Krieg heraus, von den ganzen emotionalen Erlebnissen, von all dem, wie wir die Dinge lesen. Und ich lese mal die Bibel so, wie ich geprägt bin. Von meinem Hintergrund heraus, so was ich erlebt habe in meinem Leben, auch vor allem was ich mit Gott erlebt oder nicht erlebt habe. Dementsprechend lese ich die Bibel, oder?
Ja, das ist wie ein Filter. Ja, das ist ein Filter. Ich bin der Filter, ja.
Irgend so ein Gitter vor mir, wo ich Dinge durchlasse und wo ich Dinge nicht durchlasse. Was ich auch als Kind erlebt habe, so am Bösen oder am Guten, dementsprechend werde ich die Schrift oder das, was ich lese, auch alles andere. Natürlich auch die Zeitung oder irgendein Film oder irgendein. Ich werde immer nach dem, wie ich bin, die Dinge anschauen. Und in ein paar Jahren denke ich, oh Wagge. Was habe ich denn damals gedacht? Was hat sich denn in mir verändert? Ich habe es ja irgendwie gar nicht gemerkt. Aber wir könnten ganz gut das merken sollen wollen, so, wo wir uns auf uns konzentrieren, wo wir lernen. Ich betrachte das Ganze subjektiv. Objektivität hat, glaube ich, nur Gott allein. So, aber wir betrachten alles subjektiv und machen das fest an verschiedenen Dingen. Ja? Und dann, wenn dieser Stern zu bröckeln gibt oder wenn dieser Fels, den ich mir gebaut habe oder dieses Haus, wenn das bröckelt, so dann fühle ich mich angegriffen. Dabei habe ich halt eine Zeit lang so eine Meinung gehabt. Dachte, so sei es. Aber es ist ja gut, wenn man sich einfach korrigieren lässt und sagt, nee, so war es nicht. Ja? Oder ich merke es dann irgendwann selbst, dass ich Dinge von einem anderen Blickwinkel betrachten darf. Amen. Wir wissen, dass Gott, dass Jesus auch der Richter unseres ist, auch der Richter unserer Gedanken, unseres Herzens, von all dem, was wir sind und tun, ist er unser Richter. Und darin haben schon, das wäre schon ein Seminar wert, wahrscheinlich mit Seelsorge ganze Woche, da wird man hinterher anders denken, glaube ich. Ja. So. Aber so einfach mal als Hoffnung, dass wir nicht allein sind, in 1. Johannes 4, 17 bis 18. Und so ist die Liebe in uns zur Reife gebracht worden, wie der Messias ist, so sind auch wir in der Welt. Und das ist die Zuversicht am Tag des Gerichts. Das heißt, Jesus war als Mensch in dieser Welt, aber er ist jetzt genauso hier. Ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende. Ich bin ständig mit euch. Ja? So, Jesus kann sich vor einem Sonntagmorgen-Gottesdienst nicht drücken. Gibt so eine Geschichte, Jesus sagt, der Vater sagt zum Jesus, wieso gehst du nicht zum Gottesdienst? Oh, das ist alles so langweilig und die wollen mich nicht. Dann sagt der Vater zu dem Sohn, du hast ihnen versprochen, dass du jeden Sonntag dabei bist, also geh.
Nein, das gut, zwei oder drei in meinem Namen.
Nein. So, wir sind nicht allein in der Welt. Ja, und Jesus ist mit uns und ich hoffe, auch in uns. Auch da gibt es einen Schlüssel dafür, wie das geschieht. Seit Adam und Eva richtet der Herr dieses jetzige böse Zeitalter an den Menschen. Seit Adam und Eva ist Gericht auf der Welt. Ja, wir müssen uns das mal wirklich mal hier verdeutlichen. So, wo Gericht ist, da ist auch Gerechtigkeit. Ja. So, wenn wir das so sehen, ich habe hier jede Menge aufgebaut, was wir alles so brauchen, Hebräer 9, ja, Vers 27 und 28, dem Menschen ist es einmal gegeben zu leben, aber danach das Gericht. So, das heißt ja immer so, wir, die für neu geboren sind, wir kommen nicht mehr ins Gericht. Stimmt so nicht. Aber Herzenshaltung hast du oder welche Gefühle hast du, wenn du hörst, du musst ins Gericht Gottes? Wir kommen noch darauf zu, was es wirklich bedeutet. Ich will nicht zu viele Fragezeichen aufbauen. Aber es ist einfach mal so, dass Gott, der Gnade hat, aber auch gleichzeitig richtet. Und dass er uns wieder herrichtet, heißt es eigentlich. Er richtet uns wieder her. Er richtet die Schöpfung wieder her, als ob sie nie gesündigt hätte. Diese Wiederherstellung, das was Gott vorhat, läuft schon. Ja, und auch wir werden wiederhergestellt, so als ob wir, oder Gottes Plan ist so, als ob wir nie gesündigt hätten. Sodass, aber das wird letztendlich sein, wenn wir gestorben sind oder entrückt sind, wo wir wirklich so werden, dann nach der Gesinnung wie Christus. Aber wir wissen so, das Gericht über die Erde ist die Sündflut. Ja, so, Pharao wurde gerichtet. So, und Gott hat zu Mose gesagt, ich mache dich zum Gott für Pharao. Ja, so, die Hebräer wurden gerichtet, die ganze Nation wurde gerichtet, unsere Werke wurden gerichtet, aber zur Belohnung. Das gilt aber nur für uns, die wir den Heiligen Geist haben. Wir werden zur Belohnung. Also es wird begutachtet, was wir getan haben, die guten Werke. Wir werden schon da drin sein, positiv errettet, verwandelt. So, selbst Engel werden gerichtet. Und dann das große Endgericht über diese Welt. Noch sind wir in der Gnadenzeit, muss man immer wieder betonen. So. Und solange wir in dieser Gnadenzeit sind, können wir alle Zeit umkehren. Bis auf einen Fall, das wissen wir. So, wenn wir dem Heiligen Geist fluchen oder sonst irgendwas machen gegen den Geist Gottes. So, wir können alle Zeit umkehren, um nicht in die Verdammnis zu kommen, sondern wir können alle Zeit unser Herz wieder Gott geben, sodass wir in allem und überall spüren, dass er schon die Sache in der Hand hat. Amen. Mhm. So, jetzt schauen wir das nochmal an, den Text, Offenbarung 9. Der fünfte Engel ließ sein Schofar erschallen und ich sah einen Stern, einen Engel in Klammern, der war aus dem Himmel auf die Erde gefallen und erhielt den Schlüssel zum Schacht, der in den Abgrund hinunterführte. Und er öffnete den Schacht des Abgrundes. So, manche denken, es sei Satan, der wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist, ist aber in dem Falle nicht richtig. Sondern in Offenbarung 20, Vers 1 sehen wir, dass dieser selbe Engel, dann sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen und er hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Ja? Also dieser Engel war nicht Satan, weil er kann ja sich nicht selber binden und in den Abgrund hinunterspannen. So, also ist es dieser Engel, der, warum da steht, hier in dem Fall, dass er auf die Erde gefallen ist, ja, also keine Ahnung. So, aber 20.1, da hat er es wohl schon geübt, so, dann kam er herunter und ist nicht mehr auf die Erde gestürzt. So, möglich, ja, es gibt ja so viele. Und dieser Abgrund ist nicht der Scheol, wo die Wesen da hochkommen. Es ist nicht das Totenreich. So, wie in Offenbarung 11, Vers 7 geschrieben steht. So, es gibt einen Abgrund, der kaum beachtet wird, aber nur in einer Bibelstelle wirklich erwähnt wird. Das ist in Lukas 8, 31. Als Jesus auf der anderen Seite vom See Genezareth war und dieser Gerasener kam und hat die Dämonen da ausgetrieben und sie haben gesagt, treib uns nicht, also willst du uns in den Abgrund vor der Zeit hinunterstoßen, treib uns doch in diese Schweine. Ja, und das ist aber nur in Lukas so. So, da gibt es einen Abgrund, da gibt es irgendwo auf der Erde oder im Geist einen Raum, der überall ist, der nicht nur bei den Gerasenern war, sondern der auch hier sein kann, so, wo die Dämonen entfernt werden können in den ewigen Abgrund, wo sie nicht mehr zurückkommen. Es ist eine Geschichte, die man wirklich beachten sollte, weil es eine Möglichkeit gibt, wenn man sich das traut, Dämonen da hinunter zu befehlen. Aber
dann müssen wir ausprobieren.
Ich traue mir das.
Ja. Zumindest gibt es daher die Möglichkeit, letztendlich, weil die Dämonen zu Jesus sagt, wir befehlen uns nicht in diesen Abgrund, sondern in die Schweine. Ja. Okay, nur zum Nachdenken.
Aber Jesus ist da drauf eingegangen.
Ja. Ja, das habe ich auch schon gewonnen.
Das habe ich auch schon oft übernommen. Ja, das sind ja dann diese anderen. Die Schweine sind ja auch dann unter und sehen erst so, von wo sind sie dann gekommen.
Ja, dann waren die Geister frei. Ja. Die Schweine sind in die Seelen, die Dämonen in die Seelen der Schweine. Mhm. Und als die Schweine gestorben sind, sind die Dämonen frei und haben ihr Unwesen weitergetrieben. Mhm. Warum hat er sie noch nicht in den Abgrund getrieben? Nur Randfrage, Klammer auf.
Vor der Zeit, sagen sie.
Weil sie jetzt nur ihr Unwesen treiben dürfen.
Nein, Satan war noch nicht besiegt.
Ach so, genau. Stimmt.
Ja, er war erst durch den Tod am Kreuz besiegt. Der Staat konnte mit ihm wirklich das Gericht oder die Autorität ausgefügt, was damals noch nicht war. Das ist eine heiße Kiste, ja. So, in dem ganzen Gebetskampf und in dem ganzen, wo wir es garantiert nicht einsteigen, so, da gibt es wirklich Dinge, die man wirklich beachten muss und sollte. Und wenn wir dementsprechend, auch Abaddon ist der Herr der Untergrund, des Untergrunds, ja. So, manchmal die Klammer ist immer noch auf, wenn man so bedrängt wird von Erinnerungen, wo schon lange Buße getan worden ist, ich habe es schon bekannt, oder auch über andere Personen kommt es hoch, was er mal gemacht hat, dann kann man sagen, Abaddon, befehle wieder zurück in den Untergrund, in den Abgrund hinunter. Du wirst mich jetzt nicht quälen oder belästigen mit Dingen, die aus der Vergangenheit, die schon längst bekannt sind. Ja. Wo das schon lange bedeckt ist mit dem Blut Jesu. Mhm. Aber in den Büchern Satans stehen eben Dinge drin. So, bleiben wir zu, das werden wir aufdrücken. Diese 5 Monate, was hier geschrieben steht, es könnte auch sein, eine längere Zeit. Oder eine, ja, also nicht nur ein Tag, sondern einfach eine gewisse Zeit, wo diese einfach wirken dürfen. Also 5 Monate kann man sein, oder wenige Monate eine kurze Zeit, wie auch immer. Das wird sich dann rausstellen, wenn es soweit ist. Weil ich verstehe eins nicht an der Offenbarung. Wahrscheinlich versteht es niemand richtig. So, wenn du die Evangelien liest und das Reich Gottes und was Jesus gesagt hat, ist alles sonnenklar, oder?
Ja.
So, entweder fällst du links oder rechts, aber die Offenbarung ist dermaßen mystisch, das ist schon schwierig, ja. Sie wurden angewiesen, diesen Heuschrecken, und die sahen ja offensichtlich so aus. Dieses Bild mit diesem Wesen aus dem Untergrund verändert sich in Offenbarung 9 noch 2 Mal. Ja, aber ich habe da letztens was gelesen, das ist dann immer gleich bei denen, die das beschreiben, aber stimmt einfach nicht, sondern sind in Offenbarung 9 sind diese Wesen, die sich verändern in 3 verschiedene Gegebenheiten, Wesensarten und wie sie vorgehen. Sie wurden angewiesen, dem Gras auf der Erde keinen Schaden zuzufügen. Also waren es sowas ähnliches wie Heuschrecken. Also die Gras fressen, das Grüne fressen. Ja? Also war das irgendwelche Wesen, die darauf zugreifen können? Sondern nur den Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf ihren Stirnen trugen. Und das ist jetzt eine ganz heiße Kiste. Was bedeutet, sind wir versiegelt, haben wir ein Zeichen auf der Stirn? Wir wissen, dass Gott, dem Kain ein Zeichen auf die Stirn gemacht hat, damit ihn niemand erschlägt, wenn man ihn findet. Ja. So, wie das Zeichen ausgeschaut hat, manche vermuten dieses, manche vermuten das. Wir wollten gar nicht auf Vermutungen eingehen. Ich weiß nicht, ob man das hier überhaupt beweisen könnte, wie das ausgeschaut hat. Aber auf jeden Fall hat Gott ihm einen Schutz gegeben, damit ihn niemand erschlägt. Vor vielen Jahren, das war mal auf einer Konferenz oder im Zusammenrufen von Rudi Pinke in Frankfurt, da hat gesagt, okay, das Apostolische bricht es auf in Deutschland, kommt doch mal zusammen, wie ihr glaubt, apostolisch unterwegs zu sein. Und ich sagte, da muss ich hin, da muss ich gucken, was da passiert. Ja? So, und dann hat er gesagt, so, also wer glaubt, apostolisch zu sein, das soll nach vorne kommen und ihr anderen könnt ihr für euch beten lassen, weil wenn diese Leute für euch beten, muss ja was Besonderes passieren. So, dann haben wir den Joker gehabt, ja? Da vorne zu stehen. Und ich stand halt so vor diesen vielen Menschen da und der Reihe der anderen, die Gleichgesinnten da vorne. Und dann war von mir so eine Frau, die sehr, wie soll ich sagen, damit es nicht negativ, also sehr aufwendig gekleidet war. Sehr besonders verführerisch. Also richtig verführerisch. Und dann sage ich, was soll ich für die beten? Dann sagt er, nimm einfach den Zeigefinger, nur den Zeigefinger, ich weiß nicht warum, also das muss ich immer so machen, leg deinen Finger auf ihre Stirn und segne sie mit der Gesinnung Christi. Gesagt, getan, leg meinen Finger drauf. Da war sie nicht mehr. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Mensch so schnell in sich zusammenfällt wie diese Person. Die war am Boden. Und es war nur noch wie ein Häufchen Elend. Da war nichts mehr da. Ihr ganzes Aufgebaute, alles, was sie sich so attraktiv gemacht hat, das hat nichts mehr gegolten. Das war leider von Gott sehr oder so gut wie gar nichts da. Also diese Herrlichkeit, wer bin ich in Christus und so. So, das war, stell dir mal das vor, du hältst den Finger hin an deine Stirn und dann ist nichts mehr vor dir. Es ging so schnell. und denke, wow. Und das hat mich Jahre begleitet und er hat immer gesagt, segne die Menschen mit deinem rechten Zeigefinger, segne ihre Stirn mit der Gesinnung Christi. Und das bete ich dann immer so, dass die Gesinnung Christi, die Offenbarung, das Wesen und die Kraft und die Verführung der Hure Babylon, das ganze System aus ihr ausgeschwemmt wird, und dass es wie ein Strom ist von der Gesinnung Christi, dass es wie ein Wasserfall ist, der da durchfließt. Und ich merke jedes Mal, dass sich die Menschen verändern. Ja, also man sieht es, wie sie sich körperlich, auch äußerlich, sehr schnell verändern. Sie fühlen sich in der Regel alle wohl, so wie die Gesinnung Christi in sie hineinkommt. Okay, das war, aber bitte, das ist jetzt meine Interpretation, das, was ich persönlich erlebt habe die ganzen Jahre, und es ist ja jetzt mindestens 20 Jahre her, und ich erlebe es immer wieder, dass es so funktioniert, wenn ich von Menschen so rede. Und ich bete es halt nicht für jeden einfach pauschal, sondern wenn der Heilige Geist mir sagt, bete das für die Person. Das Siegel Gottes auf unseren Stirnen. Ich vergleiche das auch immer mit so einer Sprudelflasche oder jeder anderen Flasche. So, wir haben hier eine Flasche, die ganz voll ist, wir haben eine andere Flasche, die schon leer ist. So, am Anfang, wenn der Herr uns bekehrt, so ist unsere Gesinnung weltlich. Also da ist kein klares Wasser drin. Und es ist bestenfalls eingetrübt. Ja, so. Und dann muss es raus, der Austausch findet statt. Ja, also die Flasche muss offen sein. Das heißt, wir müssen offen sein für Veränderung, für Heiligung. Wir müssen offen sein, damit all das, was der Herr mit uns vorhat, damit es auch geschehen kann, weil er zwingt uns ja nicht. Ja? So. Aber wenn ich das so betrachte, wenn die Flasche leer ist und sie wird, und wir werden gefüllt mit der Gesinnung Christi mehr und mehr, das heißt, wir denken und leben so, wie die Gesinnung Christi ist. So, weil durch unsere Gesinnung, die wir denken, nicht die wir haben, sondern unsere Gesinnung, die wir denken und leben, stellen wir uns selbst die Weichen für unsere Zukunft. Durch unsere Gesinnung, die ich denke und lebe, stelle ich mir die Weichen. Ich wollte schon bei Spielzeugeisenbahn holen, so eine Weiche, so dass man sehen will. Wir stellen die Weichen. Gott hat die Weiche für uns gestellt, er gibt uns die Richtung vor. Aber durch unsere Gesinnung, durch mein Reden oder mein Handeln, stelle ich selbst die Weiche, wo ich hingehe. Und ich lebe diesen neuen Mensch eben durch Gehorsam, Liebe und durch gute Werke. Ja. So, mit Bedauern stelle ich fest, so die Reformation, die Luther gebracht hat, hat uns zwar von der Werksgerechtigkeit hingebracht, aber wir sind, momentan bräuchten wir gerade im evangelikalen Bereich wieder eine Reformation hin zu den guten Werken. Ja. So, ihr versteht, was ich meine. Ja?
Ja.
So, dass diese Gesinnung, die wir haben, die wir brauchen, um in allem das mal rücken. Das ist unsere Weichenstellung. Amen. Also ihr dürft gerne zwischenfragen. Also wir wollen keinen Monolog halten, jetzt bin ich mal so durchgegangen, so was da alles so geschrieben steht, aber ihr seid mir recht, wenn ihr Fragen stellt oder dass ihr euren Teil, euren Puzzle dazugebt, sodass wir alle hinterher voneinander beschenkt sind. Amen. Also das ist jetzt mal so dieser Text, den wir mal ein bisschen durchleuchtet haben. Also im Groben, wir sind da noch nicht ganz zu Ende, aber letztendlich geht es darum, dass wir hier mal einen Überblick haben, was hier alles geschrieben steht. Was man auch nachlesen kann, aber die Querverbindungen, die muss man halt raussuchen. An der Stirn versiegelt haben wir noch einmal eine Bibelstelle, beziehungsweise zwei. Die sind auch immer rechts in diesem Kästchen mit drin, das im Grau unterlegten. Offenbarung 7, Vers 1. Dann sah ich vier Engel, sie standen vor den vier Ecken der Erde und hielten vier Winde der Erde zurück, damit kein Wind über das Land über das Meer oder über einen Baum weh. Und ich sah einen anderen Engel, der kam herab, herauf aus dem Osten mit dem Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, die Macht hatten, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, fügt dem Land und der See und auch den Bäumen keinen Schaden zu, bis sie die Knechte unseres Gottes auf ihrer Stirn versiegelt haben. Und dann wird es aufgezählt, wer die sind, die da versiegelt werden. Und es sind ja aus jedem Stamm 12.000. Also sind ausschließlich eben Juden, Hebräer, ja, so aus allen Stämmen. Wie Gott es eines Tages macht, keine Ahnung. Die Zeugen Jehovas haben ja gesagt, wir sind die 144.000. Und als sie die 144.000 voll hatten, haben sie sich was anderes einfallen lassen müssen. Ja, so. Also der Mensch scheint immer da sein, aber sie wollten sich in das hineingeben, dass sie die einzig Wahren sind und dass sie geschützt sind und jetzt schon im Himmel sind. So. Und das ist einfach ein Ding, was laut Bibel so weit überhaupt gar nicht geht. Warum geht es nicht mit den Zeugen Jehovas? Weil sie meines Wissens nach Jeshua als den Retter und Heiland und Erlöser vollkommen ablehnen. Ja. Und der, den Jeshua im Fleisch gekommen ablehnt, ist der antichristliche Geist. Ja. Und so weiter. Das heißt, auch in Offenbarung 14, Vers 1 steht noch einmal, dass Jeshua und die 144.000, ja, dass die auf dem Berg stehen, dass die, das ist richtig, dass sie dann, dass sie wieder mit Jesus zusammen sind. Es heißt ja auch, dass die 144 verschiedene Ausleger sagen, die sind schon versiegelt. Aber dann sind sie ja schon gestorben, dann sind sie ja gar nicht mehr da. Dann wären sie ja nur im Geist da. Ist auch eine Variante. Aber ob das so ist, weiß ich nicht.
Darf ich schon was sagen?
Ja.
Ich habe mal was gelesen vom Reinhard Bunke, da ist das Blut Jesu gegangen und da ist dran gestanden, dass man kann sich vorstellen, dass Dämonen zueinander sagen, du verloren, aufpassen, die sind versiegelt. Also die Christen, die sind versiegelt und da musst du ja hinkommen lassen, sonst kriegst du Probleme mit den Engeln.
Ja, mag alles sein. Ich erlebe es oft anders und ich bin auch versiegelt. Ja, so. Also wir haben hier eine Parallele von Offenbarung 7 zu Offenbarung 14, weil das dieselbe sind, da wird zweimal dasselbe betont, um was es da geht. Und dann nochmal Offenbarung 9, Vers 5. Den Heuschrecken wurde nicht erlaubt, sie zu töten, sondern nur 5 Monate lang Schmerz zuzufügen. Der Schmerz, der sie verursacht, war wie der Schmerz eines Skorpionsstachels, das heißt, es tut verdammt weh. Also bei den Herrn, ich bin noch nie vom Skorpion gestochen worden und will das auch gar nicht. Aber wenn so ein Ding mal vor dir rumgrabt ist, ist er ganz schön mehr. Ja. So. Ich habe hier eine Klammer auf. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten.
Ja.
Ja. So. Ich glaube, dass letztendlich wir mit unserem Reden, mit unserer Gesinnung, mit unserer Herzenshaltung unseren Weg einfach festgelegt haben. Ja? Und wenn es dann soweit ist, wir leben das, was die Welt lebt, oder nicht in den Willen Gottes leben, dann müssen wir mit Konsequenzen rechnen, obwohl wir von Neuem geboren sind. Das ist für viele ein Novum, wo das geht überhaupt nicht, ich bin von Neuem geboren, so bin ich errettet, so bin ich aus allem raus. Dann studiere die Bibel, da steht doch einiges anderes darüber drin, ja? Sondern ich bin von Neuem geboren, das ist ja nur der Schritt, um wirklich in alles hineinzukommen, wo ich letztendlich mein Lebensende, mein Ziel ist, den Lauf zu vollenden, und zwar im Sieg. Ja.
Amen.
Ja. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, aber ihn nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Das kann nur ein Wirken Gottes sein, oder? Der Teufel will uns umbringen. Wo es nur geht und wie es nur geht, egal wie er es macht, so egal, ja, so, egal was die Satanisten und sonst irgendwas machen, so, aber hier muss der Tod weichen. Ja, er flieht vor denen, die, obwohl sie sich umbringen wollen. Also kein Salzschwert und nichts funktioniert. Da erschießt sich einer, da hängt sich einer und es funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber der Tod wird ihnen nicht dabei helfen zu sterben. Ist das soweit irgendwie verständlich, was ich versuche da rüberzubringen? Ja. Also wenn ihr Frage habt, fragt einfach. Ja, das ist gut und richtig. Gibt es eine Verbindung von Offenbarung 7 und 14 zu Offenbarung 9? Was denkt ihr? Wir haben hier Offenbarung 7 und 14. Das sind die 12, die 144.000, die in der Stirn versiegelt sind. Und dann haben wir Offenbarung 9, die auch in der Stirn versiegelt sind.
Insofern ja, das ist zwar unterschiedliche Personengruppen sind.
Aber sind es dieselben Menschen, fragen wir mal direkt, genau. Okay. 1. Korinther 2, 14 bis 16. Nun empfängt der natürliche Mensch die Dinge aus dem Geist Gottes nicht. Für ihn sind sie Torheit. Und zudem ist er unfähig zu begreifen, weil sie durch den Geist beurteilt werden. Der aber, der den Geist hat, kann alles beurteilen, wohingegen niemand in der Lage ist, ihn selbst zu beurteilen. Denn wer hat den Sinn Adonais erkannt? Wer wird ihm raten? Wir aber haben den Sinn des Messias. Amen. Wenn du ein Auto hast, fährst du es auch? Ja. Normal schon, oder?
Ja.
Es sei denn, du hast 12 und weißt nicht, welches du heute fahren sollst. So, aber wir haben den Sinn des Messias. Leben wir den auch? Ja, natürlich. Deswegen seid ihr hier, sonst wird er gar nicht her. So. Der Geist, der aber der den Geist hat, kann alles beurteilen, wohingegen niemand in der Lage ist, ihn selbst zu beurteilen. Wie heißt es im Schwäbischen? Wir kennen alles außer Hochdeutsch. Und die Berliner sagen, wir kennen alles außer Flughafen, außer Fußball und S-Bahn.
S-Bahn, ja.
So, was sagen wir? Wir schaffen alles außer was? Ja? Du kannst alles machen, nur die Dinge des Geistes oder den Heiligen Geist. Geht einfach nicht. Und deswegen ist es so extrem wichtig, so mein Leben zu reflektieren. Meine blinden Flecken, wo ich mich nicht selbst sehe, wie ich bin in verschiedenen Bereichen, dass ich mir da helfen lasse und dass ich da hineinkomme in die Gesinnung Christi. Ja? Römer 12, Vers 2. Mit anderen Worten, übernehmt nicht die Maßstäbe des jetzigen bösen Zeitalters. Lasst euch vielmehr verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr wisst, was der Wille Gottes ist und einseht, dass, was er will, gut, befriedigend ist und gelingen kann. Also ich weiß, dass in vielen anderen Übersetzungen das anders steht, aber ich habe eben nur diese standardhebräische Übersetzung. Und wenn ihr mal hier dann diese ganzen Kommentare gelesen habt, was ein jüdischer, ein hebräischer Professor, ein messianischer Jude uns über das Judentum erzählt, ja, so, dann musst du manchmal denken, oh Gott, hilf uns, die wir alle so durch verschiedene Übersetzungen auf eine Pferde geschickt worden sind, von der wir hoffentlich zurückkommen. Durch die wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes. Wenn wir nicht verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes, haben wir nicht den Sinn Christi, obwohl wir ihn haben. Ist er genauso, er hat uns alle Sünden vergeben und deswegen können wir Sünden um Vergebung bitten, weil er schon vergeben hat. Er hat schon alles auf sich genommen, alle Krankheiten. Deswegen können wir hier einsteigen und sagen, das will ich, das beanspruche ich. Ja? So, aber weil er es schon hat, heißt es noch nicht, dass ich schon bin. Das ist nicht so schwierig, oder? Wie ich das sage, oder? Das ist schon verständlich. Ja? Zweiter Korinther 1, 21. Außerdem ist es Gott, der uns, wie auch euch, in die feste Vereinigung mit dem Messias holt. Er hat uns gesalbt, uns sein Siegel aufgedrückt und uns seinen Geist in unser Herz gegeben, als Garantie für die Zukunft. Hat uns sein Siegel aufgedrückt, aber hier steht nicht auf die Stirn. Ja, es ist sehr diffizil, diese ganzen verschiedenen Texte durchzuarbeiten. Was ist der Schlüssel in jedem Satz? Was ist der Schlüssel, was hier passt? Was passt hier zusammen? Ja? Aber hier, er hat uns sein Siegel aufgedrückt und seinen Geist in unser Herz gegeben, dass wir eine Garantie haben für unsere Zukunft, nämlich immer mit ihm zu leben. Es ist die Hilfe, jeden Tag so zu leben, um dort auch anzukommen. Und das, was wir im Herzen haben, das werden wir auch leben. Und je mehr jemand den Heiligen Geist in seinem Herzen hat, wenn wir wirklich kein geteiltes Herz haben, sondern welcher Teil redet gerade, welcher Teil wirkt gerade, welcher Teil ist denn gerade aktiv in meinem Leben? Das ist für uns selber sehr schwierig festzustellen. Die anderen merken das sehr wohl. Aber ich selber merke es vielleicht gar nicht, weil wenn ich es merken würde, könnte es sein, ich würde es abstellen oder verhindern. Epheser 1, 13. Darüber hinaus wurdet ihr, die ihr die Botschaft der Wahrheit hörtet, die gute Nachricht, die euch Erlösung anbot und die ihr dem Messias vertraut habt, durch ihn versiegelt mit der Verheißung, mit dem verheißenen Heiligen Geist, der unser Erbe garantiert, bis wir in seinen Besitz kommen und ihm auf diese Weise Lob bringen, gemäß seiner Herrlichkeit. Also wieder eine Stelle, was versiegelt ist. Ja? So, was mit Versiegelung zu tun hat. Aber ihm Lob zu bringen, gemäß seiner Herrlichkeit. Als ich das so gelesen habe, dass die Luft nach oben offen, oder? Wenn wir denken, wie wir oft Lob preisen, so müde am Stuhl sitzen oder ja und so, ja, oder irgendwas runterradern, irgendwas auswendig gelerntes. Aber wenn wir ihn wirklich loben würden, gemäß seiner Herrlichkeit, also mit deiner putzig Ägel machen. Wisst ihr, was das bedeutet? Purzelbäume.
Wie heißt das?
Putzige Ägele. Jesaja 16, 8 bis 11. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er aufzeigen, dass die Welt im Unrecht ist. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Kennen wir alle, oder? Diese Bibelstelle?
Ja.
Über die Sünde, weil die Menschen ihr Vertrauen nicht auf mich setzen. Habt ihr das schon mal so gelesen?
Nein.
Nein. Hab ich nicht verstanden.
Im Neuen Testament?
Ja. Weil sie ihr Vertrauen nicht auf mich setzen. Dahin will der Heilige Geist überführen. Über Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Über das Gericht, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Das ist auch so ein heißer Text, oder? Mhm. Jesus ist noch nicht gestorben, er ist noch nicht auferstanden. Aber hier sagt er, Satan ist schon gerichtet. Es war für ihn sonnenklar. Es war für ihn ganz klar, dass er diesen Weg durchgeht und dass da nichts mehr davon weggeht, sondern dass er für uns stirbt, ja, für unsere Sünden, unsere Schuld, die Trennung vom Vater aufgehoben hat und in das Totenreich gegangen ist und in den Himmel gefahren ist und wiederkommen wird. Das war für ihn schon so klar. Ja. Aber der Heilige Geist überführt von Sünde, nicht von Ehebruch, nicht von Lügen, nicht von Stehlen, nicht von Morden. Steht da nicht drin. Und das steht in keiner Übersetzung drin, egal in welcher du guckst. Sondern, weil es die Menschen ihr Vertrauen nicht auf mich setzen. Und jetzt frage ich dich, und diese Herausforderung haben wir bei jeder Entscheidung. Das ist nicht nur jetzt einmal eine einsame Entscheidung zu treffen, so, oder einmalige Entscheidung zu treffen, sondern hast du in allen Bereichen Gott vertraut? Heiliger Geist, überführe jetzt von Sünde. Du hast jetzt die Möglichkeit, von der Sünde Jesus nicht zu vertrauen. Dass er, der für uns gestorben ist, der alles bezahlt hat, der auferstanden ist von den Toten, den Teufel absolut besiegt hat, unseren alten Menschen mitgekreuzigt hat und uns sein Leben, seinen Geist gegeben hat, der uns versorgt, der Herr ist über alles Gold und Silber dieser Welt. Ja, ich weiß, wie schwierig das ist, das da durchzumachen, wenn du nicht genügend hast und wie der Herr es trotzdem regelt, auf irgendeine Art und Weise, aber es ist Sünde, ihm nicht zu vertrauen. Kann es da sein, dass jetzt jemand auf die Knie gehen will? Wirklich zu sagen, Herr, vergib mir, dass ich dir nicht vertraue. Ich bekenne dies als Sünde. Steht zumal hier drin. Oder willst du es anders nennen? Johannes 16. Johannes 16, 8 bis 11. Wir wollen am Ende der Tage nicht röcheln wie die Kaffeemaschine. Also ich für mich muss es immer wieder machen, Herr, vergib mir, wo ich dir nicht vertraue. Ich kriege eine Rechnung, ich habe das mal von jemandem gehört, ich kriege eine Rechnung, sage, habe ich nicht. Vater, ich halte es dir hin, bitte kümmere dich drum. Leg es hin und zum richtigen Zeitpunkt kann ich es zahlen. Wie der Herr das immer macht, I don't know, er macht es. Manchmal fährt er uns wirklich in den Keller, beziehungsweise die Minuszahlen nach oben. Aber vertrauen wir immer noch. Vertrauen wir ihm immer noch. Da will ich jetzt nicht einsteigen auf diese Geschichte, was wir da erlebt haben. Aber wenn wir hier die Sünde nicht bekennen, dass wir, weil da hat sich etwas anderes draufgelegt auf unser Vertrauen. Da hat sich Finsternis, da hat sich Schmutz, da hat sich irgendetwas anderes auf unser Vertrauen zu Gott gelegt. Und unser Vertrauen ist geschwächt, unser Vertrauen ist nicht frei, unser Vertrauen wird blockiert. Versteht ihr, was es hier geht? Ja. Wenn wir nicht umkehren, ja, so, dann laufen wir weiter in diese Richtung ohne Vertrauen auf ihn. Das kann sein, dass du von 10 Bereichen, ja, in einem Bereich Gott nicht vertraust und in diesem einen Bereich läufst du von Gott weg. Oder laufe ich von Gott weg? In einem Bereich, wo ich ihm nicht vertraue, laufe ich weg von ihm. Das heißt, die anderen 9 sind super. Aber könnte es nicht sein, dass dieser eine Bereich, wo ich von Gott weglaufe, mich zum Abfall bringt? Wo ich mein Herz verhärte, ja, weil ich eben nicht genügend Finanzen, materielle oder sonstige Dinge habe? Egal was. Wenn ich mein Herz verhärte, dann ist Sünde da. Und zwar, dass ich Jesus nicht vertraue und dass er mir gerne hier helfen möchte. Und es ist doch allgemein, glaube ich mal, ein Punkt, der so gut wie gar nicht beleuchtet wird. ja, so vor allem im stark religiösen Bereich so, dieses und jenes, was da so aufgezählt wird in Sünde, aber dass da einer lügt und er nicht gestoppt wird, ja, der macht Ehebruch, ja, aber die Lügner und die Ehebrecher stehen in einer Reihe. Ja, warum wird es nicht gestoppt? Warum hocken wir auf solche Dinge auf, die Gott hier gar nicht meint? Er meint hier nur, Jesus sagt selbst, der Heilige Geist kommt und überfüllt von Sünde, dass ihr nicht auf mich vertraut. Weil dann kann ich auch in Versuchung, Verführung und in Mangel sagen, Herr, ich vertraue auf dich. Weil erst dann, Gott reagiert nicht andersrum. Er gibt uns nicht, dass wir dann vertrauen, sondern wir vertrauen und er gibt uns. Ja, das ist alles recht und gut zu sagen, wenn du genügend hast. Das ist so easy. Das ist so leicht. Ja? Wir beten jeden Morgen Vater unser. Wir haben unser Frühstück auf dem Tisch und beten dann. Ja, so, ich habe mein Brot vor mir und sage, gib uns täglich unser Brot, das wir brauchen. Ja, so. Das ist doch einfach in der Angesicht der Brotscheibe, oder?
Ja.
Aber es nicht zu haben.
Und dann zu danken. Das ist erwünscht.
Das ist Glauben, das ist Vertrauen. Ja. Also, wir schreiben zwei Bücher in der Bibel, schreiben wir weiter. Das ist die Apostelgeschichte und Hebräer 11. Diese zwei Sachen schreiben wir weiter. Ja? Da gibt es so tausende von Büchern darüber.
Hebräer 11.
Ja. Also, Hebräer 11, die Sache in dem Bauch, das aus dem Nichtsein. So, ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert, aber was sagt mir, es funktioniert? Man sagt, ich rufe das Nichtsein. Aus der, in das Sein. Jetzt manifestiert dich und es kommt nicht. So. Wir werden sehen, wie es noch geht. Aber versteht ihr, auf was ich jetzt hier raus will, wenn du sagst, ich brauche nicht um Vergebung bitten. Ich brauche Jesus nicht um Vergebung bitten, dass ich ihm nicht traue, dann halt es deinen Mund. Ja. Aber die anderen, so, die sollen sagen, Herr, vergib mir diese Sünde, wo ich dir misstraue. Nicht einmal nicht vertraue, sondern wo ich dir misstraue. Können wir das zusammen machen? Ja. Jeder von sich laut?
Ja.
Herr, vergib mir, wo ich dir nicht vertraue in allen Bereichen. Amen. So, darf ich euch vergeben und ihr vergebt mir? So, ich vergebe euch jetzt, dass ihr eure Sünde bekannt habt, dem Herrn nicht zu vertrauen. Amen. Wer traut sich mit zu vergeben?
Wir vergeben dir.
Danke. Wieder blaster. Ja. Wenn wir versiegelt sind, wozu dann dieses Seminar? Wir lesen es die ganze Zeit, dass wir versiegelt sind.
Ja, wenn wir das auch glauben.
Ja, also Bewusstsein.
Okay. Frage, wozu, frag dich mal, wozu will ich wissen, wie ich diese Zeichen zu deuten habe, die da so geschrieben stehen? Wozu will ich das wissen?
Ja, ob es mich betrifft.
Ja. Ich weiß, wo ich dran bin.
Werdet es gar nicht, sondern ihr sagt, warum ihr wissen wollt, was das mit dem Zeichen zu tun hat und was das alles ist.
Ein vollkommen mangelnder Kenntnis.
Ja, egal, was eure Motivation ist, das ist alles richtig.
Ihr möchtet wissen, ob ihr recht habt.
Ja. Ist es dieses Mystische, was mich da fasziniert? Diese Zauberei? Dieses Interpretieren von gewissen Aussagen? Oder gar Verführung? Frag dich einfach. Was bringt mich dazu, darüber nachzudenken, zum Beispiel 666, ja? Oder dieses, oder was ist der Chip, oder dieses oder jenes? Warum will ich das wissen? Wozu will ich das wissen?
Ja, wieso, okay? Das kommt.
Bitte?
Weil ich wissen will, was kommt.
Ja, Alles in Ordnung. Nur mal drüber nachzudenken. Nur mal drüber nachzudenken, warum denke ich sowas? Weil, wo lasse ich denken? Wer denkt für mich? Wisst ihr, es gibt Denkfabriken. Es gibt Leute, die hochintelligent sind, die denken sich Dinge aus und die Politiker machen das dann. Und wir denken, sind die bekloppt? Ist doch völlig am Leben vorbei, oder? Entschuldigung, der Finger muss weg. Ja, so, ist ein Witz, oder? Die denken sich Dinge aus, wie sie gerne die Zukunft gestalten wollen, und das wird dann umgesetzt. Und wir denken, wie soll ich das leben? Das funktioniert doch nicht.
Also, ich finde es sehr wichtig, die Wahrheit einfach zu wissen, weil du hast schon gesagt, es ist sehr mystisch belegt und wir hören auch in christlichen Kreisen immer wieder, ja, und wenn wir das Zeichen annehmen und die Zahl 666, dann sieht man Autos damit rumfahren und so weiter. Und die Christen sagen, da sind wieder eine unterwegs und so weiter. Also ich muss ehrlich gestehen, so das Ganze, was wir uns heute anhören, habe ich von meinem Teil noch nicht wirklich richtig begriffen. Vielleicht kann man es gar nicht wirklich richtig begreifen, aber ein bisschen im Erklärungsnotstand bist du schon, weil wir ja deswegen hier sind.
Und der Heilige Geist und so viel Erkenntnis geben, dass wir wirklich reich beladen nach Hause gehen. So, Offenbarung 6, 16. Keine Angst und Schrecken vor dem Kommen des Herrn, sondern der Tag Adonais des Herrn mit Freude erwarten, da der Tag seiner Wiederkunft beschleunigen, wie in 2. Petrus geschrieben steht. Wir brauchen vor diesem Wiederkommen des Herrn keine Angst haben, keine Schrecken. So, Offenbarung 6, 16 ist er dann, wo dieser Schleier weggetan wird und wo die Opern und Könige fliehen und Berge fallen auf uns. Wir sehen das sonnige Lamm auf dem Thron sitzen. Ja. So, ja. Wir sollen uns darauf vorbereiten, mit Freude, dass er wiederkommt. Aber wir müssen letztendlich unsere ganze Gesinnung, unsere Heiligkeit, unsere Herrlichkeit und alles, was wir sind, ja, unsere Demut, unser Selbstbewusstsein, das muss einfach nach der Gesinnung Christi passen. Noch einmal, immer wieder, Gehorsam ist besser als Zehnten geben oder Opfer bringen oder irgendwas zu machen, Gehorsam. Weil teilweise, und ganz gehorsam zu sein, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein sagen, alles andere ist vom Widersacher, ja, so. Weil teilweise Ungehorsam ist auch Ungehorsam. Wir können nicht teilweise gehorsam sein. Das geht nicht. Zum Beispiel die Sache mit Saul, ja. Samuel sagt, geh hin und schlachte alles ab. Der König sagt Vieh.
Genau.
Und dann kommt er und sagt, was höre ich denn da? Dieses Blöden. Ja, und ihr wisst, um was es hier geht. Und dann sagt eben Samuel zum Saul, und weil du nicht gehorsam warst, wird heute das Königtum von dir genommen. Er war noch viele Jahre König. Aber er hatte keine Autorität mehr. Er hatte vor Gott nichts, er konnte vor Gott als König nicht mehr erscheinen. Ja, und so muss es uns auch gehen. So, wir sind auch König und Priester, oder? So, weil du ungehorsam warst, ist nicht Gehorsam besser als Schlachtopfer. Widerspenstigkeit ist wie Götzendienst. Halsstarrigkeit, Widerspenstigkeit ist Götzendienst. Und wie oft sind wir das? Nicht aber auch. Johannes 3, 36. Wer immer dem Sohn vertraut, hat ewiges Leben. Toll, ne? Doch wer immer dem Sohn nicht gehorcht, wird jenes Leben nicht sehen, sondern bleibt unter dem Zorn Gottes. Wie viele sind von Neuem geboren, haben den Heiligen Geist bekommen, aber sind nicht gehorsam? Das liegt zum Teil, oder denke ich hauptsächlich, an der Lehre, an der Grundlagenlehre, wie man Menschen, die von Neuem geboren sind, ja so, man nimmt sie mit in die Gemeinde und dann geht schon runter drauf zu, sie haben ja keine Ahnung von irgendwas, aber sie sagen, ja, so wie ihr es macht, so ist es richtig. Wenn du Kinder hast, deine Kinder sagen, so wie Papa und Mama machen sie es richtig. Ja. Und so kommen Leute in die Gemeinde, egal wie alt sie sind, sagen, ja, so ist es richtig. Also, Unglauben, nicht gehorchen dem geschriebenen oder dem persönlichen Wort Gottes. Also steht geschrieben. Und wir leben nicht, wie manche es machen, Vater, Sohn und Heiliges Wort. Ist das richtig? Vater, Sohn und Heiliger Geist, so ist es richtig, der uns das Wort aufschlüsselt. Ja? So, auch für manche ist das Wort, das geschriebene Wort wichtig wie der Heilige Geist. Muss umgekehrt sein, damit die Fülle in das Wort hineinkommt, damit man es überhaupt versteht. Okay, habe ich das letzte Mal so gehört, war gut. Johannes 17,3. Und ewiges Leben ist dies. Was ist das ewige Leben? Dich zu kennen. Dich zu kennen, den wahren Gott und ihn, den du gesandt hast. Ich spiele mal ein paar Minuten vor, es läuft ein bisschen mehr davon.